Ja, einen wunderschönen guten Morgen von meiner Seite auch aus. Kleinen Gruß schon mal Richtung Konfirmanden. Ich bin von Beruf Lehrer und bin es gewohnt, wenn Leute sich zu sehr unterhalten, sie ein bisschen auseinanderzusetzen. Ne? Nur, dass ihr Bescheid wisst. Falls ich dafür mal kurz unterbreche, aber ich will nicht von euch reden, ich will von mir reden. Ich habe mir neulich einen Finger geschnitten und das war nicht schön. Und es hat geblutet, es hat wehgetan. Und dann habe ich mich erinnert an diese Magier. Ich weiß nicht, ob Sie das schon gesehen haben oder wahrscheinlich haben Sie das schon mal gesehen. Da ist jemand, der liegt so auf dem Brett, da kommt ein Kasten rum, dann kommt eine Riesensäge. Ich hatte bei meinem Daumen auch eine Säge, so ein kleines Sägemesser, aber die ist riesig. Und dann wird jemand in der Mitte durchgeschnitten, und bei meinem Daumen hat es geblutet, da blutet nichts. Mir hat es wehgetan, da tut nichts weh. Man fragt sich, warum? Und das Erstaunliche ist, die Magier, die kennen einen Weg, wo das so gut klappt. Aber den verraten die uns nicht. Und die lenken uns auf einen anderen Weg. Und die weisen auf was hin. Und wir denken, da muss die Lösung sein, da muss der Lösungsweg sein. Aber da ist er gar nicht. Und deshalb sind wir so verblüfft. In der heutigen Predigt wird es um einen Lösungsweg gehen, der für den, der davon betroffen war, auch etwas verblüffend war. Apropos Weg. In der Zeit, als es noch keine Navis gab, da habe ich in einem Chor gesungen. Wir haben in ganz Deutschland Konzerte gegeben und wir haben immer wieder Wegbeschreibungen bekommen von Veranstaltern. Und es war hochinteressant, die zu lesen und zu werten. Da stand immer wieder erste Straße rechts. Der Einheimische wusste, dass die erste Straße rechts nicht die erste ist, die da ist, weil da fährt man nicht lang. Man nimmt die erste richtige Straße. Und so ist öfter passiert, dass wir eigentlich mit allen aus dem Chor in die erste Straße reingefahren sind, die möglich war und dann irgendwo in der Pampa gelandet sind. Und dann ist die Frage, was macht man? Hält man an seinem Weg fest und fährt immer weiter und sagt, irgendwann muss es auch nochmal wieder links gehen? Oder sagt man, nein, ich bin auf dem falschen Weg und ich drehe um? Und es geht in der Predigt um jemanden, der für sich auch auf einem falschen Weg war. Und der dann auf einen anderen Weg eingebogen ist. Ich lese aus Johannes 5, die Verse 1 bis 16. Danach war ein Fest der Juden und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Es ist aber in Jerusalem beim Schaftor ein Teich, der heißt auf Hebräisch Bethesda. Dort sind 5 Hallen, in denen lagen viele Kranke, Blinde, Lahme, Ausgezehrte. Es war aber dort ein Mensch, der war seit 38 Jahren krank. Als Jesus ihn liegen sah und vernahm, dass er schon so lange krank war, spricht er zu ihm, willst du gesund werden? Der Kranke antwortet ihm, Herr, ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich bringt, wenn das Wasser sich bewegt. Wenn ich aber hinkomme, so steigt ein anderer vor mir hinein. Jesus spricht zu ihm, steh auf, nimm dein Bett und geh hin. Und sogleich wurde der Mensch gesund und nahm sein Bett und ging hin. Es war aber Sabbat an diesem Tag. Da sprachen die Juden zu dem, der geheilt worden war, heute ist Sabbat, ist es dir nicht erlaubt, dein Bett zu tragen? Er aber antwortete ihnen, der mich gesund gemacht hat, sprach zu mir, nimm dein Bett und geh hin. Sie fragten ihn, wer ist der Mensch, der zu dir gesagt hat, nimm dein Bett und geh hin? Der aber geheilt worden war, wusste nicht, wer es war. Denn Jesus war fortgegangen, da so viel Volk an dem Ort war. Danach fand ihn Jesus im Tempel und sprach zu ihm, siehe, du bist gesund geworden, sündige nicht mehr, dass hier nicht etwas Schlimmeres widerfahre. Der Mensch ging hin und berichtete den Juden, es sei Jesus, der ihn gesund gemacht habe. Darum verfolgten die Juden Jesus, weil er dies am Sabbat getan hatte. Ja, Jesus kommt hin zu diesem Teich Bethesda, zu Deutsch Ort oder Haus der Barmherzigkeit. Dort waren 5 Hallen errichtet worden. 5 ist in der Bibel die Zahl für Gnade. Und die Menschen hatten die Information, die Hoffnung, dass ab und zu ein Engel kommen wird, der die Wasseroberfläche bewegt. Und wer dann als Erster im Wasser ist, der hat Chancen, gesund zu werden. Es gab viele Kranke mit unterschiedlichsten Beeinträchtigungen, die dort an diesem Teich lagen. Manche lagen vielleicht auch für längere Zeit. Ganz kurzer Hinweis nochmal an unsere Konfis. Kannst du bitte dein Handy noch wegpacken? Dankeschön. Manche lagen da schon für längere Zeit und hatten die Hoffnung, vielleicht auch manchmal schon aufgegeben, dass sich noch was tut. Es waren Menschen dort, die im Gespräch waren mit anderen. Andere lagen einfach nur schweigend da. Manch einer wird dann Gebet gesprochen haben, vielleicht manche auch zusammen gesungen haben, wie auch immer. Es waren viele dort an diesem Ort und Jesus kommt hin und er begegnet nicht allen, sondern geht auf einen zu und dieser Mann, der ist schon 38 Jahre krank. Wie viele Jahre er von diesen 38 Jahren an diesem Teich Bethesda zugebracht hat, das erfahren wir nicht. Aber es werden viele Jahre gewesen sein, denn er hat oft versucht, in dieses Wasser zu kommen, aber ohne Chance. Jesus stellt ihm eine Frage, da würden wir sagen, Jesus, warum fragst du überhaupt? Die Frage ist, warum willst du gesund werden? Der Mann ist krank. Für einen Kranken ist es doch natürlich, dass er gesund werden will. Unterstellen wir, aber das muss gar nicht so sein. 38 Jahre, der Mann war lange Zeit an diesem Teich gewesen und er hatte viele Freunde dort, er hatte Gesprächspartner gefunden, es waren im Austausch und so eine Art Selbsthilfegruppe. Man hat sich gestärkt, wenn es einem schlecht ging, man hat auch das Schöne miteinander geteilt. Warum sollte er an seiner Situation was verändern? Es kann auch sein, dass er sich einfach damit abgefunden hat. Jetzt bin ich so lange krank, dann bin ich einfach krank, fertig. Und es ist interessant, wie es uns in unserem Christsein aussieht, wenn wir Gott um etwas bitten. Es ist uns wichtig, dass Gott ja etwas verändert in unserem Leben oder haben wir uns schon lange arrangiert mit dem, wie es ist? Ich leite seit vielen Jahren Freizeit im Sommer und Winter. Ich war mal auf einer Freizeit und hat einer zu mir gesagt, kann ich mit dir mal über meine Probleme reden? Ich habe damals, war ich noch sehr, sehr engagiert und habe gleich gesagt, um was geht's? Heute stelle ich erstmal andere Fragen und dann kommen wir ins Gespräch. Und dann fing er an zu erzählen und habe ich zu ihm gesagt, du weißt so, dein Problem, das scheint mir hier und hier zu sein und hast du es schon mal damit probiert? Ja, genau das Gleiche hat mir der Sohn so auch schon gesagt. Er hat gesagt, du hast schon mal mit jemandem drüber geredet und es kam raus, dass er nicht nur mit jemandem schon drüber geredet hat, sondern mit ganz vielen und hat an seiner Situation nichts verändert, weil er mit seiner Situation zufrieden war. Er bekam die Aufmerksamkeit, die er brauchte, auch wenn sein Leben ihn so gar nicht so glücklich gemacht hat. Und so ist die Frage berechtigt, willst du gesund werden? Willst du, dass dein Gebet von Gott erhört wird? Wenn Sie an Ihre Anliegen denken, wie geht es Ihnen damit? Der Kranke wird von Jesus gefragt und er gibt eine traurige, resignative Antwort in Vers 7. Der Kranke antwortete ihm, Herr, ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich bringt, wenn das Wasser sich bewegt. Wenn ich aber hinkomme, so steigt ein anderer vor mir hinein. Unser Mann hat ein Problem, der will gesund werden. Aber er sagt es nicht so direkt, weil er den Lösungsweg kennt. Er weiß, wenn ich gesund werden soll, dann geht das nur über diesen Teich. Und er starrt Tag ein, Tag aus, starrt er aufs Wasser. In der Hoffnung, dass er der Erste ist, der sieht, wie sich's bewegt und dann mit seinen Möglichkeiten ins Wasser kommt. Ich fand es mal interessant, wir haben ein Wasserbett gekauft. Das ist Jahre her. Ich hatte mich schon schlau gemacht und dann sind wir zu einem bestimmten Wasserbettenladen gefahren. Da waren alle Verkäufer im Einsatz, nur so ein älterer Mann stand da noch rum. Ich sagte, älterer Mann. Der war wirklich älter. Und dann hat er uns angesprochen, was wir wollen. Dann habe ich gesagt, ui. Dann habe ich ihm gesagt, hör zu, tipp ein, wir brauchen Folgendes. Und habe ihm gesagt, was wir an Wasserbett brauchen. Und da hat er mich angeschaut und hat gesagt, wieso? Dann habe ich gesagt, naja, ich habe mich schlau gemacht. Dann hat er gesagt, ja, das hat Ihnen ein Verkäufer erzählt, der Ihnen was verkaufen will. Ich will Sie beraten. Und deshalb vergessen Sie das Ganze mal. Und ich in meiner Arroganz habe so an meinem Blick festgehalten und wusste genau, wie sowas auszusehen hat und hatte es mit dem Geschäftsführer zu tun, der schon älter war, der Ahnung hatte und es nicht nötig hatte, mir irgendwas reinzudrücken, sondern ihm war wichtig, dass wir uns wohlfühlen mit dem Bett. Und wie leicht passiert es, dass wir in unserem Christsein auch zu Gott kommen und sagen, mir ist es wichtig, glücklich zu werden in meinem Leben und dafür brauche ich, zack, 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 Jesus, mach mal. Und Jesus sagt, du kannst glücklich werden, aber vielleicht auf einem anderen Weg. Der Kranke starrt die ganze Zeit auf die Wasseroberfläche und schaut, ob sie sich bewegt. Und die Botschaft Jesu ist, schau nicht aufs Wasser, schau auf mich. Denn Heilung kommt von mir, nicht vom Wasser. Und es ist eine Botschaft, die jedem Einzelnen von uns gilt. Wie oft sind wir, wie oft bin ich fixiert auf eine bestimmte Lösung und denke, so und so muss es sein. Und dann sagt Jesus, du, schau doch nicht aufs Problem, schau doch nicht auf deinen Lösungsweg, sondern schau auf mich. Wir haben Beispiele in der Bibel. Mose, der festgestellt hat, wie schlecht es dem Volk Israel ging und dachte, da muss was getan werden. Und dann hat er was getan und hat gemerkt, das war genau das Verkehrte. Und kurze Bitte nur, könnt ihr, hallo, ganz drüben, für die Konfirmanden im Internet hört man das nicht, dass ihr redet, aber könntest du entweder still sein oder eins weiter hintergehen, das wäre mir sehr nett. Danke. Jetzt habe ich meinen Faden verloren. Mit dem Weg gehen, ich knüpfe mal an einer anderen Stelle an. Und zwar den Weg, den ich schon weiß, also genau bei Mose war ich gewesen, es geht um den Weg, den er vor Augen hatte und dann sagte Gott zu ihm, nein, mein Weg sieht so ganz anders aus. Mein Weg sieht so ganz anders aus. Und lass dich auf ihn ein. Wir haben Psalm 37, Vers 5, ein Bibelvers. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird's wohl machen. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird's wohl machen. Verlass dich auf Jesus, nicht auf dich selber. Sei offen, nenn Gott deine Probleme, aber sei offen dafür, dass sein Lösungsweg und seine Antwort anders ist, als wir uns selbst das vorstellen. Jesus sagt dann zu dem Kranken, steh auf, nimm dein Bett und geh hin. Die Reaktion ist hochinteressant. Wir erfahren da relativ wenig. Wir haben keine Informationen über die Emotionen. Aber der Kranke, der muss so schnell weggegangen sein, dass er noch nicht mal Jesus nach seinem Namen gefragt hat. Wer bist du, der du mir hilfst? Hat er gar nicht gefragt, sondern hat sich gefreut, dass ihm geholfen wurde. Aber auch gar nicht normal. Es hätte ja sein können, der Mann ist gewohnt, 38 Jahre liegt er da. Ihm haben ganz viele gute Besserungen gewünscht. Und Jesus sagt, nimm dein Bett und geh hin. Der Mann hätte auch sagen können, danke Jesus, danke für deine Worte. Danke, dass du in Gedanken so bei mir bist, dass es dir nicht egal ist, wie es mir geht. Und ich wünsche dir alles Gute, Gott segne dich und tschüss. Und er bleibt liegen, weil er denkt, was kann der schon verändern bei mir? Das Schöne ist die Reaktion des Mannes, er setzt das sofort um. Er ist gehorsam. Er macht das, was Jesus ihm gesagt hat. Und es ist wichtig, dass wir in unserem Glauben, wenn Gott uns was klar macht und wenn es uns deutlich wird, Gott will etwas von mir, dass wir bereit sind, dann auch die Schritte zu gehen. Ich habe mit Faszination das Buch Die Raucherbibel gelesen. Der Bibelraucher, Entschuldigung, nicht die Raucherbibel. Der Bibelraucher gelesen. Da ist ein Mann, der eine Kindheit hat, die wir keinem wünschen. Der eine Entwicklung genommen hat, die wir niemandem wünschen, der im Gefängnis war über viele Jahre. Das Buch kann man dann selber lesen, gibt es drüben in der Bücherkiste, wenn ich das richtig gesehen habe. Und der wird dann nach vielen, 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 vielen Jahren im Gefängnis, wird der Christ. Und er war verurteilt worden, aber 200 Straftaten hatte man ihm nicht nachweisen können. Und dann ist ihm wichtig geworden, dass er gesagt hat, Mensch, jetzt bin ich Christ, Gott hat mir meine Sünden vergeben. Und jetzt will ich auch zu meiner Schuld stehen. Und er hat einen Brief an den Staatsanwalt geschrieben, wo er alle seine Taten gestanden hat. Und er hat diesen Brief im Gefängnis in den Briefkasten eingeworfen. Und es wird so schön beschrieben, wie es ihm ging, als dieser Brief auf dem Boden des Briefkastens ankam. Wie er gedacht hat, was habe ich jetzt gemacht? Ich war so lange im Gefängnis und jetzt wird die Zeit mal locker verdoppelt mit dem, was ich alles noch getan habe. Und er hat sich dann erstmal nicht getraut, den Brief des Staatsanwalts zu öffnen. Nach Monaten hat er ihn aufgemacht. Ich meine, nach 2 Monaten. Kann auch falsch sein, müssen Sie selber nachlesen. Also nach langer Zeit hat er den Brief geöffnet und da stand drin, Sie sind schuldig in folgenden Fällen. Zack, 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 zack. Alle aufgelistet. Und drunter steht, das wird mit Ihrer abgeleisteten Haftstrafe verrechnet. Ihr Haftbefreiungsdatum oder Ihr Haftentlassungsdatum bleibt exakt das gleiche. Gott gehorsam sein, seinen Weg gehen, ihm nachfolgen. Gehorsam gründet auf Vertrauen. Und ich habe lange gedacht, dass Vertrauen etwas ist, was ich entwickeln muss. Man macht seine Erfahrung und wird dadurch gestärkt. Und es ist schön, wenn Vertrauen gestärkt wird durch Erfahrung, aber Vertrauen lebt nicht von der Erfahrung, sondern von der Entscheidung. Ich bin mal Aufzug gefahren. Der war für 8 Personen. Es war warm, es war richtig warm, schwülwarm. Und ich wollte erst die Treppe gehen, dann habe ich gesagt, nee, komm, ich steig doch noch mit ein. Und dann ging die Tür zu und unser Aufzug sackte 10, 15 Zentimeter ab. Und dann ging nichts mehr. Wir waren 9 Personen, 8 Frauen und ich. Auf engstem Raum. Kein schöner Moment. Und dann haben wir einen Notrufknopf gedrückt und dann hörten wir die Stimme des Hausmeisters. Er wird uns helfen. Wenn ich sage, dass Vertrauen wachsen muss, dann muss ich sagen, guter Mann, Sie können mir versprechen, was Sie wollen. Zeigen Sie mir bitte erstmal Ihre Unterlagen. Sind Sie befähigt dazu? Haben Sie so einen Fahrstuhlöffnungsschein? Haben Sie eine Ausbildung gemacht? Was können Sie überhaupt? Ich möchte dazu lernen. Nein, mache ich nicht. Habe ich in der Situation noch nicht gemacht, sondern ich habe mich entschieden, diesem Mann zu vertrauen. Das hat mich innerlich etwas entspannt, obwohl es sehr, sehr heiß war und keine gute Stimmung im Aufzug war. Und dann ging die Tür auf und ich war befreit. Und Vertrauen ist Entscheidung. Ich mache fest, dass das so ist. Ich übe das für mich, ich bin nicht so gut drin. Aber ich versuche das. Ich habe schon vorgelesen, befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn. Psalm 37, Vers 5. Dass wir sagen, das ist dein Weg und den will ich gehen. Ich vertraue dir, dass du es richtig machst. Oder Bibelvers, den ich früher mal ins Poesiealbum geschrieben habe als Kind. Alle eure Sorgen werfet auf ihn, denn er sorgt für euch. Ja, dieses Werfen, was habe ich noch in der Hand, wenn ich geworfen habe? Nichts mehr. Und ich mache mir bewusst, ich habe es abgegeben an dich, Jesus. Ich vertraue auf dich, dass du einen Weg kennst. Oder Sprüche 3, Vers 5 und 6, verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an ihn in allen deinen Wegen, so wird er dich recht führen. Sich bewusst machen, ich kann mein Vertrauen auf Jesus setzen und das bedeutet, ich entscheide mich, dass Jesus das richtig macht und ich diskutiere nicht mehr den Weg mit ihm, sondern ich folge ihm nach. Für mich ist es ein Prozess mit Höhen und Tiefen. Es gelingt mir, zu sagen, Jesus macht das und ich folge. Dann erlebe ich manchmal, dass Gedanken so unangemeldet wieder in mein Hirn reinkommen und von meinem Herzen Raum nehmen, die sagen, nee, es könnte noch so viel passieren. Ich bin gerade dran zu lernen, in solchen Situationen, wenn diese Gedanken da sind, mir einen Bibelvers aufzusagen und mich wieder zu entscheiden, nein. Egal, Gedanke, wo du herkommst, egal, was du für eine theoretische Chance hast, ich will mein Vertrauen auf Jesus setzen und Gott vertrauen. Worauf nicht eingegangen wird in unserem Text, was mit den anderen im Teich ist. Es wird so gerne gesagt, ja, wenn du glaubst, dann wird Gott dir Heilung schenken. Da sind ganz, ganz viele am Teich, die wurden nicht geheilt. Wir wissen nicht, was mit denen war, aber wir wissen auch dort, wo Gott eine körperliche Heilung nicht schenkt, ist er dabei und hat eine Idee und hat ein Ziel für uns. Abschließend kommt Kritik auf an Jesus und seinem Heilen, weil er den falschen Tag gewählt hat. Die Pharisäer kommen immer ein bisschen schlecht weg. Dabei sind die Pharisäer Menschen, denen geht es wirklich um Gott. Denen geht es wirklich um Gott. Nur der Weg, der kann noch optimiert werden. Und sie sprechen ein Urteil über Jesus und über den Geheilten und sie fragen gar nicht, Jesus, warum machst du das? Jesus hätte ihnen mit Sicherheit geantwortet, was in Römer 13, Vers 8 auch zum Ausdruck kommt. Bleibt keinem etwas schuldig, was ihr einander allerdings immer schuldet, ist Liebe. Wer nämlich seine Mitmenschen liebt, der hat Gottes Gesetz erfüllt. Es ist die Liebe, die so viel größer ist. Und es ist die Frage, wie wir auch miteinander umgehen. Wie schnell wir ein Urteil sprechen über den anderen, weil wir Bescheid wissen, ohne den anderen gefragt zu haben. Da ist es interessant, Matthäus 7, Vers 1, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Und 2 Verse weiter in Vers 3, was siehst du aber den Splitter in deines Bruders Auge und nimmst nicht wahr den Balken in deinem? Die Pharisäer fallen negativ in unserem Text auf, weil sie vorschnell verurteilen. Wie sieht das bei uns aus? Wo sind wir offen für den anderen, auch dafür, dass er andere Wege geht als wir? Ich hatte im Heimatboten so einen kurzen Text geschrieben über das Thema Sprungtuch. Sprungtuch ist hochfaszinierend. Da sind 16 Personen, die ziehen, alle in unterschiedliche Richtungen. Und das ist ganz wichtig. Sie haben ein gemeinsames Ziel, den anderen zu retten. Und dafür ist es wichtig, dass sie in unterschiedliche Richtungen ziehen. Wir stellen uns vor, diesen Harmonisierungsdrang, nein, wir müssen doch alle eins sein und wir müssen alle in eine Richtung gehen. Das ist für den, der gerettet werden will, eine ziemlich blöde Angelegenheit. Und es ist gut, auch in Gemeinden, wenn wir diese Unterschiedlichkeit leben und zulassen und nicht gleich sagen, das ist der falsche Weg, auf dem du bist, sondern du hast ein Ziel und wir haben das gleiche Ziel, du hast einen anderen Weg. Und der ist erstmal anders. Und ja, wir sind vereint in unserer Unterschiedlichkeit im Glauben an Jesus Christus und in dem Wollen, auch ihm zu dienen und das Gute zu tun. Ich möchte das Gesagte zusammenfassen. Wir haben die Situation am Teich Bethesda. Steht für Barmherzigkeit, für Gnade. Das steht für das, was Jesus ja uns anbietet, uns schenkt. Und wir haben einen Gelähmten, der gefragt wird, willst du gesund werden? Entschuldigung, nicht Gelähmten, ich mache immer einen Gelähmten aus ihm. Der ist nur krank. Der kann ja immerhin bis zum Wasser laufen, das kann ein Gelähmter nicht. Also ein Kranker. Willst du gesund werden? Und es ist die Frage an uns, wenn wir beten, wollen wir, dass Jesus uns erhört? Wollen wir das? Ich gehe mal von aus, zu 95% ja. Was ist mit den letzten 5%? Dann, was erwarten wir? Geben wir Jesus eine Lösung vor oder sagen wir Jesus unser Problem und sagen, du weißt so viel mehr als ich, ich bitte dich um eine Lösung. Und wenn Jesus uns was klar macht, was machen wir? Sind wir bereit zu folgen, gehorsam zu sein, unser Vertrauen auf Jesus zu setzen oder brauchen wir mehrere doppelte Böden, Absicherungen und dann sagen wir, ja, ich bin bereit, dir ein bisschen zu vertrauen. Das Ziel Gottes und das Ziel der Bibel ist, dass wir ganz vertrauen. Und ich wünsche Ihnen und mir, dass wir in diesem Bereich immer weiter wachsen und lernen und dass wir getragen sind in den Höhen und Tiefen unseres Lebens im Vertrauen auf Gott, auf seine Möglichkeiten und auf seine Liebe, die jedem Einzelnen von uns gilt. Amen.